Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis, ein Podcast von Adesso. Heute sprechen wir mit unserem langjährigen Kunden Erco über ein spannendes Marketing-Automation-Projekt. Inhalt sind relevante, automatisierte Kommunikation, transparente Messbarkeit von Kampagnen und nicht zuletzt digitale Akquise von Neukunden. Ich bin Simon Schulte, Senior Manager bei Adesso und Host dieses Podcasts. Und in dieser Folge ist Michael Sommer zu Gast. Er arbeitet als Group Manager im Marketing- und Produktmanagement von Erco. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo.
Magst du dich uns und unseren Hörern kurz vorstellen?
Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Michael Sommer. Ich arbeite bei Erco im Marketing und bin dort verantwortlich unter anderem für die Webseite, die Vermarktung der Webseite, für Marketing-Automation-Prozesse etc.
Sehr schön. Danke dir, dass du der Einladung des Podcasts gefolgt bist und mit uns über das gemeinsame Projekt hier am Mikrofon sprechen möchtest. Wie würdest du mir denn typische, du als vermutlich treuer und Stammpodcast-Hörer unseres Podcasts, weiß ja jetzt, was kommt, wie würdest du uns denn das Thema erläutern, wenn wir zwei uns um Mitternacht auf einer Party klären? Das Marketing-Automation-Projekt bei Erco, ganz kurz um Mitternacht auf einer Party.
Also einer unserer Geschäftsführer, der hat das sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, okay, Herr Sommer entwickelt gerade eine Maschine, die für unseren Sales konstant Impact generiert, also Leads generiert. Und das ist das, was wir als Ziel für die Marketing Automation haben. Also letztendlich einen nachhaltigen und kontinuierlichen Sales Impact generieren.
Eine Lead-Maschine bauen, das ist doch ein schönes visuelles Leitmotiv, an dem man sich festklammern kann. Magst du uns denn, bevor wir einsteigen, noch zwei, drei Sätze zu Erco selber sagen und der Firma?
Ja, das kann ich gerne tun. Also Erco ist ein mittelständisches Unternehmen im Sauerland, in Lüdenscheid. Wir stellen Leuchten her, verkaufen aber nicht primär Leuchten, sondern Lichtlösungen. Unser Slogan ist auch Licht statt Leuchten, beziehungsweise Licht ist die vierte Dimension der Architektur. Und wir beleuchten halt große professionelle Bauobjekte, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor oder Flughäfen, Museen etc.
Spannend. Das heißt, also mich hat unsere Zusammenarbeit auch immer fasziniert, dass ihr so eine facettenreiche Produktpalette habt, sowohl für Museen, wie du gerade sagtest, oder auch Kaufhäuser. Also du hattest mir, glaube ich, irgendwann mal am Anfang unserer Zusammenarbeit erzählt, dass ich vermutlich, wenn ich mich in Kaufhäusern befinde, schon sehr oft an Erco-Leuchtmitteln vorbeigelaufen bin oder sie mich dazu angehalten haben, ein Produkt beispielsweise in einem Regal oder hinter einem Schaufenster so wahrzunehmen, wie es gedacht ist, dass man es wahrnehmen soll. Museen, also sprich auch künstlerische Gebilde und Objekte vernünftig zu inszenieren, aber auch Gebäude sowie Außenbeleuchtung, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor. Also finde ich ganz, ganz spannend, in welcher Bandbreite ihr da unterwegs seid.
Ja, absolut. Also man wird es schnell merken, wenn man an einem Objekt vorbeigeht oder in einem Objekt ist, was von Erco beleuchtet ist. Wenn das Licht sehr angenehm ist, dann wird das vermutlich von Erco kommen.
Bis hin zu, ich glaube, auch Ausleuchten von Arbeitsplätzen. Ne? Also sprich Schreibtischbeleuchtung ist auch ein Thema.
Ja, absolut. Also wir haben verschiedene Cluster, in denen wir Produkte entwickelt haben und anbieten. Dazu gehört der Bereich Culture, also alles, was damit zu tun hat, bis hin zu Galerien. Natürlich auch Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit anderen Ansätzen. Also wir machen nicht nur Räume hell, sondern mit zonierter Beleuchtung schaffen wir eine angenehme Atmosphäre in allen Objekten, die wir beleuchten. Und Community ist also der Bereich, wo wir auch im Außenraum Beleuchtung anbieten. Shop ist ebenfalls ein Cluster etc. Auf unserer Webseite kann man sich dann genau angucken. Genau,
erco.com. So spannend das in der Produktvielfalt für Außenstehende wirkt, so herausfordernd stelle ich mir das im Marketing vor, wenn ich so viele verschiedene Zielgruppen und Kundengruppen am Ende auch anspreche.
Ja, auf jeden Fall. Also die Vermarktungsprozesse bei uns sind relativ komplex, weil wir unterschiedliche Persona natürlich bespielen wollen, die aber final nicht unser Produkt kaufen, sondern die haben wiederum Kunden, die dann letztendlich unsere Produkte kaufen. Das heißt, zu unseren Zielgruppen, die wir ansprechen, gehören Architekten, Lichtplaner, E-Planer und Bauherren zum Beispiel. Das sind die, die wir ansprechen, die natürlich dann wiederum Kunden haben, die letztendlich als Stakeholder dahinter sitzen. Also praktisch ein zweistufiges Vertriebssystem.
Das haben wir jetzt ja in unserer langjährigen, ich habe es ja schon angekündigt am Anfang, langjährigen Zusammenarbeit schon hier und da mal besprochen. Lass uns mal ruhig eine kurze Zeitreise zurückwagen. Wie war es denn, was war denn die Ausgangssituation? Denn ich war ja nicht von Tag 1 mit dem Kunden Erko als Adessi unterwegs. Du allerdings schon auf Erko-Seite. Wie war denn die Ausgangssituation? Wie kam es denn zu einer Zusammenarbeit von Adesso und Erko?
Ja, also tatsächlich war das eine klassische Vertriebssituation. Ich bin von dem Adesso-Vertrieb angesprochen worden damals, dass man eine Analyse unserer Webseite gemacht hat, die man mir gerne vorstellen wollen würde. Und darauf bin ich eingegangen, das hörte sich spannend an und ich war dann sehr überrascht, wie fundiert und tiefgreifend man tatsächlich unsere Webseite analysiert hat in Richtung Suchmaschinenoptimierung. Das war damals der Fokus und für mich war es sehr, sehr überzeugend und wie gesagt, also in der Tiefe, in der man diese Analyse schon im Vorfeld erstellt hatte, war für mich sehr beeindruckend.
Dann nehme ich das mal also ganz kleines Lob, weil ein Stück weit war ich an dieser SEO-Analyse im Hintergrund beteiligt. Dankeschön, dass die als fundiert wahrgenommen wurde. Was waren dann am Ende die Hauptgründe für dich, um Adesso als Partner auszuwählen?
Also tatsächlich gab es mehrere Gründe. Also wie gerade schon gesagt, natürlich erstmal so das erste Kennenlernen, was schon sehr tiefgreifend war, was ich so eigentlich nicht kenne. Und der zweite Grund war das Portfolio, was Adesso anbietet, was sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten für uns dargestellt hat. Also dass es nicht nur einfach jemand ist, mit dem wir Suchmaschinenoptimierung haben, sondern dass alle Facetten, die im Marketing oder digitalen Marketing dazugehören, dass Adesso alles im Portfolio hat und für uns damit auch, also für mich perspektivisch, eine ganzheitliche Betreuung anbietet und nicht immer nur separat. Ich habe eine Agentur für SEO und ich habe eine Agentur dafür und dafür. Das hatte mich überzeugt.
Das heißt, wir arbeiten ja seitdem auch in mehreren Geschäftsbereichen zusammen. SEO hat es gerade gesagt, ist der Bereich, in dem wir oder die Kompetenz, die Disziplin, in der wir angefangen haben, im Online-Marketing zusammenzuarbeiten. Aber inzwischen ist es ja im Paid Media, im Marketing Analytics, zur Transparenzschaffung, in gemeinsamen Workshops zum Start des Jahres, was wollen wir gemeinsam erreichen? Ja. Ist wirklich eine schöne Zusammenarbeit geworden, die sich da entwickelt hat. Die ist jetzt schon seit, ich glaube, Mai 2018. Ich habe im Vorhinein zu unserer Folge ein bisschen in meinem Outlook gescrollt und musste echt tief scrollen. Mai 2018 haben wir uns kennengelernt aufgrund dieser SEO-Analyse. Spannend.
Ja, ist schon einige Jahre her und das hat sich eine Menge getan, wie wir gleich noch
hören. Genau. Wenn du da jetzt mal so bisher so einen Strich drunter ziehst, welche Erfolge oder Veränderungen haben sich jetzt seit 2018 in der Zusammenarbeit ergeben?
Ich würde es aus einem anderen Blickwinkel beschreiben. Also was hat sich für Erko verändert in der Art, wie wir Marketing machen? Und bei uns hat sich wirklich um 180 Grad alles komplett geändert, wie wir Marketing machen, wie wir unsere Zielgruppen ansprechen, wie wir die Performance von Aktivitäten tracken und optimieren. All das hat sich komplett geändert dadurch. Also komplett der Blick auf das Marketing.
Zu einer Art Big Picture könnte man schon fast sagen. Ne? Ja. Also verschiedene OM-Disziplinen werden nicht mehr unterschiedlich gesehen, sondern holistisch betrachtet und als Ganzes, als Summe betrachtet.
Ja, also das war etwas, was initial eigentlich gar nicht da war, dieses Big Picture, sondern man hat mit digitalem Marketing, hat man mit Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenvermarktung dann angefangen und Schritt für Schritt sind dann Puzzleteile hinzugekommen, bis dann irgendwann dieses Big Picture, okay, da wollen wir hin, da müssen wir hin, damit wir auch in Zukunft noch erfolgreich sein können.
Schöne Überleitung, in Zukunft erfolgreich sein können. Dankeschön für diese Rampe. Wir wollen ja heute vor allem über das Marketing Automation Projekt sprechen. Dafür ist es aber wichtig zu verstehen, woher kommen wir und was haben wir alles schon getan. Warum habt ihr euch denn überhaupt entschieden, das Thema Marketing Automation anzugehen und eine Lösung dafür einzuführen?
Auch hier gibt es zwei Gründe, die bei uns im Fokus lagen. Natürlich ist es einmal, wenn man sich den Begriff vor Augen führt, Marketing Automation, ist es einmal die Effizienz, die wir im Marketing steigern wollten, also den Impact, den wir mit unseren Aktivitäten erreichen können, den zu steigern, effizienter zu werden. Für mich der Hauptgrund war tatsächlich, dass wir in der Lage sind, mit einer Marketing-Automation Kundenwissen aufzubauen.
Heißt, zu verstehen, wie sich Kunden bewegen, was sie interessiert oder was für ein Wissen wolltest du aufbauen?
Ja, exakt. Also genau zu wissen, wofür interessiert sich unser Kunde, wann hat er vielleicht ein Projekt und sollte mit unserem Sales sprechen und wann nicht. Und diese Insights, die wir generieren bei uns über die Webseite oder über alle Touchpoints, angefangen von Google oder Social Media hinweg, tatsächlich diese Informationen dann auch an unseren Sales weiterzugeben und somit eine Grundlage zu schaffen, dass unser Sales final dann überzeugender arbeiten kann.
Und auch wahrscheinlich effizienter, ne? Wenn die Informationen nicht mehr selbst recherchiert werden müssen, sondern im Verlaufe der verschiedenen Kontakte, die User oder dann Leads mit Airco-Touchpoints haben, wenn darüber Informationen gesammelt werden, dann hilft das Sales vermutlich.
Ja, auf jeden Fall. Das war die Idee, dem Sales die Information zu geben, sodass er sich perfekt auf einen Erstkontakt dann mit dem Kunden vorbereiten kann und eigentlich genau weiß, wofür interessiert sich der potenzielle Kunde und vielleicht sich schon überlegen kann, wie kann ich ihn dann für uns als Airco zum Kunden gewinnen.
Nutzt ihr die Information noch an anderen Stellen?
Wir nutzen die Information an vielen Stellen, ob es jetzt die Bewertung unserer Aktivitäten ist, ob es letztendlich für neue digitale Services herangezogen wird, ob es für Performance-Optimierung genutzt wird etc. Also im Marketing bis hin eigentlich zur Produktentwicklung nutzen wir diese Informationen. Man sieht auf unserer Webseite, welche Produkte sind interessant aus Kundensicht und das sehr früh. Also nicht nur an Verkaufszahlen, sondern schon an Klickzahlen und kann davon dann ableiten, was bedeutet das zum Beispiel für unsere Produkt-Roadmap. Das heißt, es sind sehr relevante Informationen, die wir da sammeln.
Allerdings. Und personalisiert ihr dann auch die Website dann dahingehend oder die Touchpoints, als dass ihr die Informationen verwendet und Inhalte anders ausspielt, als ihr das für Personen tun würdet, ohne dieses Wissen zu haben?
Ja, also das ist das Ziel, dass wir letztendlich nach den Interessen unserer User Inhalte ausspielen. Fachbegriff dafür ist Hyperpersonalisierung, also dass wir Kommunikation nicht mehr auf Persona-Ebene, wie man das in den letzten Jahren eigentlich gemacht hat, sondern dass wir wirklich auf Personenebene kommunizieren und relevante Informationen an Besucher unserer Webseite ausspielen. Darum geht's. Also es geht nicht generell darum, viel Content rauszupushen, sondern relevanten Content an die Zielgruppe auszuspielen.
Ein sehr hehres Ziel, was am Anfang dieses Projektes stand. Und wie kam es dann dazu, dass ihr euch als Hauptbestandteil dieses Marketing Automation Projektes für die Lösung Emarsys entschieden habt?
Wir haben mit Adesso zusammen haben wir eine relativ breit aufgestellte Marktanalyse gemacht. Welche Produkte gibt es? Hatten dann eine Longlist, die haben wir dann in eine Shortlist umgewandelt und haben alle Aspekte von Kosten über Einbindung in unsere IT-Landschaft etc. haben wir dann bewertet in einem großen Team hier bei Airco. Und letztendlich hatten wir den größten Match mit Emarsys und das war der Grund, warum wir uns für Emarsys entschieden haben.
Okay. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Wie verlief die Implementierung bislang?
Die Implementierung lief sehr, sehr gut. Also wir hatten mit Adesso zusammen eine über 2 bzw. 3 Jahre angelegte Roadmap erstellt. Die haben wir auch fristgerecht implementieren können. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und heute sind wir eigentlich da, dass wir fast den gesamten Implementierungsprozess abgeschlossen haben. Das Thema Hyperpersonalisierung ist noch ein offenes To-Do.
Und die Features, die Emarsys vor allem ja auch im B2C-Kontext verspricht, die könnt ihr wahrscheinlich auch im B2B ganz gut verwenden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also einige Features können wir sehr gut verwenden. An anderer Stelle sind wir eigentlich von einer schnelleren Roadmap-Umsetzung von Emarsys ausgegangen, also in Richtung B2B-Tool. Das hat sich leider nicht so dargestellt, wie wir das initial erwartet hatten und haben dann mit Adesso gemeinsam überlegt, wie können wir diese Features, wie können wir die vielleicht über einen Workaround dann umsetzen? Dazu zählt zum Beispiel ein Tool, das nennen wir History Tool. Das heißt, Kundeninteractions bei uns auf der Webseite werden in einem Tool gespeichert und der Sales oder der Lead Manager kann dann auf diese Information zurückgreifen und bereitet, also der Lead Manager macht das, er bereitet dann diese Informationen für unseren Sales auf, sodass er, wie eben schon beschrieben, möglichst gut und vorbereitet in ein Kundengespräch gehen kann.
Das ist aber interessant. Das heißt, wenn ihr es History Tool nennt, ist das dann sowas wie ein Verlauf dieser Kundeninteraktion? Kann ich mir das so nach und nach anschauen, wann und wie Personen mit ERCO in Verbindung traten?
Ja, exakt, genau. Also jede Interaktion wird protokolliert und so kann ich sehen, welche Interessen hatte eigentlich der User, also welche Produkte hat er sich angeguckt, für welche Themen hat er sich interessiert und kann mich somit perfekt auf die erste Mensch-zu-Mensch-Kundeninteraktion dann vorbereiten.
Ich nehme an, alles in einer DSGVO-Klammer, ne, mit Consent und wie sich das grundsätzlich gehört.
Ja, das war eine Hürde, die wir nehmen mussten, aber natürlich haben wir hier unsere Legal-Abteilung hinzugezogen und haben natürlich alles geprüft, dass wir uns da im rechtssicheren Raum bewegen.
Okay. Gibt es noch ein weiteres Beispiel? Du hast gerade auf die Emasis Roadmap angespielt und das History Tool war eine Entwicklung, die dann aus dem Projekt heraus zwischen ERCO und Adesso entstanden ist. Gibt es da noch ein weiteres Beispiel für?
Ja, da gibt es ein weiteres Beispiel und zwar haben wir ein Tool entwickelt, das nennen wir ein Scoring Tool. Mit diesem Scoring-Tool sind wir in der Lage, Interaktionen zu bewerten. Was bedeutet das? Bewertete Interaktionen in Richtung hat der User auf unserer Webseite ein Projekt oder interessiert er sich nur allgemein? Und mit dem Scoring-Tool sind wir also in der Lage, herauszufinden, ob der User auf unserer Webseite ein Projekt hat und wenn ja, dann wird sein Kontakt praktisch an den Sales weitergeleitet, sodass wir also möglichst früh mit dem potenziellen Kunden, der ein Projekt hat, in Kontakt treten können.
Das ist ja spannend. Also, ne, das in Verknüpfung mit dem History-Tool sorgt ja vermutlich dafür, dass ihr, ich sag mal, faktische Daten, also explizite vom Kunden erwähnte Daten, wie zum Beispiel seine Projektinformationen, anreichert um Verhaltensdaten, ne? Und somit quasi für Sales ja ein 360-Grad-Kundenblick entsteht.
Exakt, genau das, das war der Ansatz, den wir verfolgt haben in den letzten Jahren und ja, für unseren Sales auf jeden Fall ein hilfreicher Ansatz.
Das glaube ich. Gibt es denn da schon erste Ergebnisse oder Erfolge, über die du sprechen möchtest?
Ja, also wir haben es geschafft wir haben ja 2018 langsam begonnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann wir die Marketing Automation implementiert haben, aber wir haben in Richtung Lead-Generierung haben wir in den letzten 5 Jahren in Folge die Lead-Zahlen verdoppeln können.
Jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Wow. Ihr habt kontinuierlich am System weitergearbeitet, ne? Aber man merkt dann so einen Skaleneffekt offensichtlich, ne?
Ja, also wichtig ist, ich brauche erstmal Informationen, ich brauche Daten, damit ich sehen kann, wo ich stehe, damit ich erkennen kann, was sind Probleme, um diese Probleme dann zu beseitigen und zu sagen, okay, das funktioniert gut, das forcieren wir, das funktioniert gut, das lassen wir. Und da hat man einen ganz klaren Blick darauf. Ich sage immer, nicht glauben, was richtig ist, sondern wissen, was richtig ist und was zu tun ist.
Und ihr habt ja das, also wenn ich mir das so vorstelle, quantitativ verdoppelt ihr die Leads jedes Jahr und qualitativ reichert ihr sie noch mit Wissen an. Ne? Das müsste ja für Sales eine gute Nachricht sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das war unser Plan. Natürlich ist es nicht einfach. Man muss den Sales zum richtigen Zeitpunkt auch an Bord holen. Das ist mal nicht ganz so einfach, alle Stakeholder gleichzeitig mit an Bord zu holen. Und gehört sicherlich zu so einem Projekt dann auch mit dazu, zum richtigen Zeitpunkt alle Stakeholder oder alle Beteiligten zu involvieren, damit auch das Commitment da ist.
Und über welche Kanäle, also ich meine, ihr gebt ja nicht den Lead sofort an Sales, nehme ich an, sondern wenn ihr ihn mit Daten anreichern wollt, den Datensatz, bevor ihr ihn an Sales gebt, dann müsst ihr ja hin und wieder auch mal mit dem Lead in Kontakt treten, ne? Teils automatisiert, teils manuell. Auf welchen Kanälen macht ihr das?
Letztendlich haben wir uns für unser Business auf 2 Kanäle fokussiert, die die beste Performance liefern. Also wir haben viele Kanäle getestet, haben die Zahlen gegeneinander ausgewertet und für uns ist das einmal LinkedIn als Kanal und natürlich die Suchmaschine und da Google.
Okay. Und ansonsten aus Emasis heraus nutzt ihr wahrscheinlich typische Marketing-Automation-Kanäle, ne? Wie zum Beispiel irgendwie Mail, ne? Oder Personalisierung im Web, solche Themen.
Ja, richtig, genau. Also Jetzt von ERCO-Seite ist es tatsächlich die Personalisierung unserer Webseite, dass wir also nach den Interessen der User, die wir wiedererkennen, wenn sie auf unsere Webseite kommen, personalisierte Inhalte ausspielen. Und das Gleiche machen wir im E-Mail-Marketing, dass wir also nicht allgemein irgendwelche Themen rausspielen, sondern dass auch die Newsletter oder die E-Mailings, die wir verschicken, personalisiert sind nach den Interessen unserer User, die wir in der Marketing-Automation führen.
Das klingt alles nach einem ganz schönen Change, den ihr in den letzten Jahren durchgemacht habt. Wie beeinflusst das denn eure tägliche Marketingarbeit?
Ja, ich würde sagen, das war ein kompletter Turn, den wir da gemacht haben. Bevor wir dieses Thema angegangen sind, war es eigentlich so, dass wir Medien erzeugt haben, wie Broschüren oder Landingpages etc. Die sind dann publiziert worden, wir waren zufrieden damit und haben aber auch im Nachgang nicht großartig betrachtet, was bewirken wir jetzt damit. Mit der Ausrichtung in Richtung Suchmaschinenoptimierung, mit Erhebung von KPIs etc. haben wir einen Blick darauf bekommen, wie eigentlich unsere Medien genutzt werden. Das heißt, wir haben einen Rückkanal gestaltet, der uns Informationen darüber gibt, was eigentlich von Interesse ist, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn wir eine Kampagne fahren zum Beispiel, dann kann ich heute nach 2 Tagen schon sagen, wir sind on track, wir werden unser Ziel mit der Kampagne erreichen oder wir werden das Ziel nicht erreichen. Das heißt, wir müssen nochmal ran und die Kampagne neu ausrichten. In der Vergangenheit hat man die Kampagne ausgespielt und dann im Nachgang einmal drauf geguckt, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten oder haben wir es nicht erreicht.
Das heißt aber auch, dass ihr diese gewonnenen Daten, also nicht nur erhebt, das ist ja ne, der eine Fall, aber die erhobenen und aggregierten Daten ja auch zur Entscheidungsfindung heranzieht.
Ja, absolut. Also wir haben da auch einen kompletten Switch gemacht. Das heißt, alle Entscheidungen werden datenbasiert getroffen heutzutage. Das heißt, wir gehen erstmal in eine Datenanalyse. Was ist Stand jetzt? Daraus erheben wir dann Ziele. Was wollen wir erreichen? Und wenn wir dann die Ziele definiert haben, überlegen wir, was müssen wir dazu tun? Wenn wir dann gelauncht haben, gucken wir auf die Zahlen, erreichen wir tatsächlich das, was wir uns vorgenommen haben? Und wenn nicht, dann wird nachgebessert, bis wir tatsächlich in Zielerreichungsscope sind.
Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt gesagt. Früher haben wir Assets entwickelt oder Broschüren entwickelt. Und ich weiß, dass ihr das auch heute noch macht, aber wahrscheinlich macht ihr das ein bisschen anders. Ne? Also ihr nutzt einen kampagnengetriebenen Ansatz und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr die verschiedenen Werbemittel oft miteinander verknüpft, ne? Sei es nur der klassische QR-Code in einer solchen Broschüre. Aber wie stellst du denn sicher, dass bei all der Automatisierung und all der Effizienzsteigerung, die ein solches Tool mit sich bringt, dass die kreative Marketingarbeit dabei aber unterstützt bleibt und nicht ersetzt wird?
Also an der konzeptionellen und kreativen Arbeit hat sich so erstmal nicht so viel verändert. Das heißt, wie wir Medien erzeugen, wie wir Aussagen positionieren und letztendlich definieren, das ist gleich geblieben. Das, was sich verändert hat, wir denken nicht mehr in Medien, die wir erstellen, also zum Beispiel eine Broschüre oder eine Landingpage, sondern wir gestalten Customer Journeys. Das heißt, von wo haben wir den ersten Touchpoint, den wir gestalten müssen und wie sieht die Journey dann aus, die ein potenzieller Kunde dann idealerweise durchlaufen soll. Und wenn wir diese Customer Journey gestalten, dann tracken wir die auch, wenn wir live gehen und können direkt sehen, funktioniert das, was wir uns überlegt haben oder funktioniert es nicht. Das heißt, wir sehen, ob es irgendwo Absprungpunkte gibt, an denen müssen wir dann arbeiten und optimieren.
An welchen KPIs macht ihr das fest, ob eine Customer Journey funktioniert oder nicht?
Wir haben bei uns, wir nennen das Dashboards, das heißt, Daten hat man ja ohne Ende. Wenn man in Richtung Google Analytics guckt, haben wir da einen Data Lake mit ganz, ganz vielen Daten, die aber teilweise wenig aussagekräftig sind. Das heißt, mit den Dashboards destillieren wir die richtigen Informationen aus den Daten wie Google Analytics. Wir zapfen ungefähr 30 Datenquellen an und aggregieren die dann in einem Dashboard. Und in dem Dashboard bilden wir dann eigentlich so die Customer Journey ab. Das heißt, vom ersten Touchpoint bei Google oder Social Media tracken wir die Reichweite. Wir sehen, wie viele Leute klicken tatsächlich auf eine Anzeige oder einen Social Media Post und landen dann bei uns auf der Webseite. Wie viele davon verweilen dann länger oder konvertieren in Richtung, dass sie halt unsere Anfrageformulare oder unsere CTAs, also Call to Actions, nutzen. Und von denen, wie viel können wir dann tatsächlich zu Kunden umwandeln und wie viel Umsatz können wir mit denen generieren. Also das heißt, wir bilden wirklich die komplette Customer Journey an der Stelle ab.
Plus noch, wie ich das eben verstanden habe, die Visualisierung des Scorings, ne, des Lead Scorings, was ihr habt. Ne, das kommt ja wahrscheinlich nochmal dazu, ne, dass ihr das Verhalten bzw. die Informationen, die ihr von Leads habt, schon visualisiert, oder?
Ja, genau. Also in dem Scoring-Modell haben wir eine Matrix. Das heißt, innerhalb dieser Matrix bewegen sich dann Interessenten nach rechts oben, wenn man sich das bildlich einmal vorstellt. Bei uns ist das in Richtung A1. Mhm. Und an der Matrix können wir zum Beispiel sehen, ob dieser Scoring-Prozess funktioniert oder nicht. Das heißt, wir versuchen, Interessenten zu nurturen, wenn sie auf unsere Webseite kommen, indem wir relevante Inhalte ausspielen. Wir versuchen, die Kommunikation und den Dialog zu triggern über E-Mail-Marketing, was automatisiert ausgespielt wird. Und mit diesen Aktivitäten versuchen wir, Interessenten zu scoren, sodass wir sie dann so reif haben, dass wir sie an den Sales übergeben können. Und die Matrix zeigt uns dann sehr schnell auf, ob es an irgendeiner Stelle im Nurturing-Prozess klemmt. Und das gucken wir uns dann genau an. Warum geht es da nicht weiter? Also warum steigt man nicht in das nächste Scoring-Level? Und überlegen uns dann, müssen wir nochmal ein Newsletter verschicken? Brauchen wir nochmal eine Landingpage? Müssen wir nochmal eine Kampagne oder irgendeine Aktivität anstoßen, damit Interessenten sich dann weiter scoren?
Das klingt in Summe für mich schon nach einem sehr, sehr ausgereiften Vorhaben und nach vielen, vielen Schritten, die ihr, du hattest am Anfang von einer Roadmap gesprochen für Marketing Automation, die mindestens mal 3 Jahre umfasst, dass ihr darin schon sehr weit fortgeschritten seid. Was sind denn darin die nächsten Schritte? Was wartet denn jetzt noch? Abgesehen von der Hyperpersonalisierung, die du eben schon mal ansprachst.
Ja, also Hyperpersonalisierung, wie gesagt, das ist ein offener Punkt. Was wartet da jetzt noch? Also letztendlich haben wir das Big Picture mit der Hyperpersonalisierung erfüllt. Und das, was für uns die Herausforderung ist, ist natürlich die Performance zu steigern. Also die KPIs, die wir erheben, weiter zu pushen und zu optimieren.
Okay, das heißt, dieses Thema Revolution in Anführungsstrichen mit Marketing Automation einführen und sich selbst 180 Grad zu drehen, die Arbeit zu verändern, wird dann ein Stück weit vorbei, sondern geht es in die Evolution, ne? Also die Systeme weiter reifen zu lassen. Und okay, verstehe. Das heißt, du kannst ja jetzt schon auf eine gute Historie eines Marketing Automation Projekts so zurückblicken. Was würdest du denn heute anders machen?
Das ist eine spannende Frage. Also letztendlich ist es natürlich ein agiler Entwicklungsprozess. Das heißt, man fängt mit Themen wie Suchmaschinenmarketing oder Social Media Marketing fängt man an. Dann sagt man, okay, wie könnte man effizienter werden? Eine Marketing Automation kommt hinzu. Und mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat lernt man dazu und entwickelt natürlich neue Ideen. Was jetzt bedeutet, dass wahrscheinlich auch hier wir weitere Ideen entwickeln, die uns dann noch erfolgreicher mit diesem Thema machen werden.
Langsam zum Abschluss kommend, bauen wir in einigen der Podcast-Folgen das Format der 60-Second-Success-Story ein, also eine kurzweilige Geschichte über einen besonderen Projekterfolg. Wenn ich dich damit spontan überfallen darf, Michael, was fällt dir denn da ein? Was ist denn so eine perfekte Journey, wenn du sie dir ausmalen dürftest, wie sie bei ERCO gerade kreiert?
Ja, ich würde mit einem Problem starten, was wir hatten. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass für uns die beiden relevanten Kanäle einmal Google und einmal LinkedIn sind. Das Problem bei LinkedIn ist, wenn wir uns im Social-Media-Umfeld bewegen, dann ist es zwar möglich, eine hohe Reichweite zu erzielen, aber es ist relativ schwierig, die Leute zum Beispiel bei uns auf die Webseite zu bringen und damit dann Leads zu generieren. Und wir haben es geschafft, LinkedIn an die Marketing Automation anzubinden und genau diesen Medienwechsel, sage ich mal, zu vollziehen. Das heißt, wenn jemand auf LinkedIn konvertiert, kriegen wir die Daten von LinkedIn, wir spielen die in die Marketing Automation und stoßen dann mit der Marketing Automation Nurturing-Prozesse an, die Leute dann auf unsere Webseite im Nachgang bringen und mit denen wir dann mit dem Scoring-Prozess diese Leads dann auch tatsächlich als Sales Impact weiterentwickeln können, weiter qualifizieren können.
Wenn das nicht ein schöner Abschluss ist mit einem Erfolg, den das Projekt gebracht hat. Michael, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass du Gast bei CX Magic werden wolltest. Dankeschön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und vielen, vielen Dank für all die Einblicke, die du uns gegeben hast, von Beginn an ein holistisches Online-Marketing aufzubauen, bestehend aus einem holistischen Blick auf SEO, Paid Media, Social Media, aber auch dem Tracking dessen, also sprich der Visualisierung verschiedener Marketingkanäle und der darin getrackten User Interactions, bis hin zu einer Teilautomatisierung von einer solchen Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg, ne? Sei es die Lead-Generierung auf einem Social-Media-Netzwerk und die Weiterverarbeitung in einer Automation, aber auch die kreativen Unterstützungsprozesse, die dahinter liegen, dass nach wie vor Kreativ- und Konzeptarbeit gebraucht wird, vielleicht sogar ein bisschen mehr als vorher, weil jetzt die ganze Journey betrachtet, wie du erzählt hast, und eben nicht Teilaspekte oder Teilassets, die hinterher eine Journey bilden. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns diese Einblicke in die Welt von Echo beschert hast. Danke dir, Michael.
Ja, gerne, sehr gerne.